Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: ein Rückblick nicht nur auf das fast vergangene Jahr, sondern auf 1989. War es eine protestantische Revolution damals? Und es gibt etwas Ablenkung von Kontroversen und Diskussionen mit Musik in einem deutsch-orthodoxen Kloster, in dem deutsch-orthodoxen Kloster. Jahre 1989, das war eines der großen Themen dieses Jahres. Auch in dieser Sendung haben wir an den historischen Herbst erinnert, unter anderem mit individuellen Geschichten in der Weltgeschichte. Menschen haben zum Beispiel davon erzählt, wie sich nach der friedlichen Revolution ihr Leben und ihr Glaube verändert hat. Für eine Frage haben wir noch Zeit, kurz vor der Jahreswende, nämlich für die Frage nach dem Protestantismus im Protest. Kann man angesichts von Gebeten, Kerzen und engagierten evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern von einer protestantischen Revolution sprechen? Kerstin Dippel hat sich umgehört.
Sie war viel protestantischer, als wir 30 Jahre danach den Eindruck haben, weil ich mich schon darüber wundere, dass über die Rolle der Kirchen überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Was, glaube ich, vor allen Dingen damit zu tun hat, dass wir 30 Jahre danach weniger die DDR verhandeln als die 90er Jahre und die Transformationsphase.
Die Theologin Ellen Überscher arbeitet im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie engagierte sich schon früh in der kirchlichen Jugendarbeit. Das Bild einer protestantischen Revolution hat der Religionssoziologe Detlef Pollack schon Anfang der 90er Jahre hinterfragt.
Die Kirchen waren wichtig, insofern als dass sie eine Schneise in das System geschlagen haben und gezeigt haben, dass gewissermaßen nicht alles von oben her dominiert und strukturiert werden kann. Aber sie haben sich nicht als eine Institution verstanden, die den Protest organisiert. Sie gingen da nicht voran und sie waren da auch nicht die Stichwortgeber.
Die Bilder überfüllter Botschaften im Spätsommer 1989 brachten für viele DDR-Bürger das Fass zum Überlaufen. Ihren wachsenden Unmut über die Reformunfähigkeit der Machthaber brachten sie mit einem trotzigen »Wir bleiben hier« zum Ausdruck. Die Proteste, die aus den Friedensgebeten wie der Leipziger Nikolaikirche hinaus auf die Straßen drangen, setzten schließlich eine von allen Seiten unterschätzte Dynamik in Gang. Als das Regime am 9. Oktober zögerte, die Demonstration von 70.000 Menschen in Leipzig gewaltsam niederzuschlagen, war der Machtkampf quasi entschieden. Zu den Demonstrationen, die bis heute das Bild der friedlichen Revolution prägen, hätten Kirche und Opposition jedoch nicht aufgerufen, betont Pollack. Es sei der Opposition nicht darum gegangen, die Massen auf die Straße zu bringen, sondern um schrittweise Reformen, um die Legalisierung der neuen Bewegungen wie Neues Forum oder Demokratie jetzt. Pollack verweist auf Städte in der Provinz, wo sich Massenproteste völlig unabhängig der Kirche und ihren Friedensgebeten formierten. Wenn heute ehemalige Bürgerrechtler behaupteten, sie seien die Initiatoren der Massenproteste gewesen, so sei das ein Mythos.
Der Mut dieser kleinen Schar soll nicht geringgeschätzt werden. Das verdient hohen Respekt. Aber zu sagen, dass aus diesem Einzelprotest die Massendemonstrationen hervorgegangen sind, das ist in meinen Augen historisch falsch. Das, würde ich sagen, ist eine Form der Enteignung. Und es geht sehr weit bis dahin, dass man so tut, als ob die Bevölkerung gewissermaßen sich die Revolution habe schenken lassen, hinter der Gardine gestanden habe, abgewartet habe, nichts riskiert habe. Das Gegenteil ist wahr. Viele Menschen haben in dieser Zeit ein Risiko auf sich genommen und sie wussten das ganz genau.
Gleichwohl hätten die Kirchen eine äußerst wichtige Funktion erfüllt, sagt Pollack. Hier war ein Ort, wo sich Unmut und Kritik am System äußern, wo sich Protest anlagern konnte.
Die Menschen haben schon auch den Schutz der Kirche gesucht, ja. Und im Laufe der Revolution wurde das gewissermaßen eine immer engere Verbindung zwischen den protestierenden Massen und den Kirchen.
Wie wichtig dieser kirchliche Schutzraum war, daran erinnert sich auch die ehemalige Bürgerrechtlerin und spätere Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde Marianne Börtler. Pollacks Kritik an manchen Bürgerrechtlern heute kann sie nicht teilen. Die kirchennahe Opposition habe der Protestbereitschaft viel mehr Form und Sprache verliehen.
Das ist, glaube ich, in revolutionären Prozessen immer so, dass es eine Angelegenheit von Minderheiten ist. Angebote zu machen, an denen Menschen andocken können. Wenn man sich mal die Gethsemane-Kirche, das Zentrum, im Herbst 1989 anschaut, gab es dort jede Menge Informationsangebote und es gab ein ständiges Kommen und Gehen von Menschen, die einfach reingekommen sind, sich umgeschaut haben, ins Gespräch geführt haben. Und das hatte ja ganz wesentlich mit der Opposition zu tun, die ein Bündnis mit der Gethsemane-Gemeinde eingegangen ist und dort Arbeitsmöglichkeiten hatte.
Hier kam etwas zum Tragen, was sich über viele Jahre aufgebaut hatte. In der von den Zumutungen der Partei beherrschten DDR boten einzig die Kirchen einen Freiraum, der daran erinnerte, dass ein anderes Leben möglich war. Hier konnte offen diskutiert werden, hier waren Fragen erlaubt, hier gab es eine Anleitung zum kritischen Denken und demokratische Spielregeln, etwa bei innerkirchlichen Wahlen. Eine Keimzelle der Freiheit, die im Herbst 1989 aufbrechen und ihre Wirkung in die Gesellschaft entfalten konnte. Ellen Überscher.
Welche Sprache verwenden wir? Haben wir diese hölzerne, zugerichtete Sprache, die eigentlich nur aus Hülsen besteht, oder haben wir eine Sprache, die wirklich anspricht und mit einer ehrlichen und verbindlichen Gemeinschaft sozusagen in Beziehung setzt? Das war eigentlich das, was Kirche, glaube ich, für viele bedeutet hat. Weitergedacht, also von dem Krippenspiel bis hin zu Synoden und den Texten, um die gerungen wurde und in denen es um die Frage ging, und in welcher Situation finden wir uns hier eigentlich vor, politisch, gesellschaftlich, kulturell.
Mit dem Konzept einer Kirche im Sozialismus beschritt die evangelische Kirche ab Mitte der 70er Jahre einen Weg des Kompromisses. Man stand nicht mehr in Konfrontation zum Regime, wie noch in den 50er und 60er Jahren, sondern ließ sich auf die DDR ein. Und um den Preis eines stabilisierenden Faktors errang sie Spielräume für innerkirchliches Handeln. Es war die Grundlage, auf der oppositionelle Gruppen unter dem Dach der Kirche einen Platz fanden. Von der Machtfrage hatte sich die Kirche damit verabschiedet, obwohl sie mit jedem erkämpften Freiraum und dem Eintreten für Menschen implizit war, so Birtler.
Die Machtfrage ist ja nicht mal von der Opposition explizit gestellt worden. Das kam ja dann erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Revolution. Wir haben ja eher darauf gesetzt, den Staat beim Wort zu nehmen und Veränderungen unter den gegebenen Bedingungen herzustellen. Das war lange Zeit auch die Strategie der Opposition und der Kirchen erst recht, zumal man immer sagen muss, dass in den Kirchen es ja auch sehr unterschiedliche Haltungen in dieser Frage gab. Also es gab in der Kirchenleitung durchaus Kräfte, die die Opposition eher ausbremsen wollten. Die hätten nicht im Traum daran gedacht, politische Grundsatzfragen zu diskutieren.
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung waren die Stichworte des konziliaren Prozesses ab Mitte der 80er Jahre, der damit auch inhaltlich Themen setzte, die dem Umbruch in der DDR eine von protestantischer Verantwortungsethik getragene Farbe gab. Was dabei fehlte, war ein gleichermaßen ausgearbeitetes Konzept zur Freiheit.
Nachträglich wundere ich mich auch, dass dieser Freiheitsbegriff nicht akzentuiert wurde. Manchmal haben wir uns auch strategisch oder taktisch verhalten und haben bestimmte Reizworte vermieden. Aber es ist ein Begriff mit einer solchen Signalstärke, dass er eigentlich nicht hätte fehlen dürfen.
Marianne Birtler, ab 1987 im Stadtjugendpfarramt von Berlin, verstand ihre Arbeit durchaus politisch.
Wir haben das damals politische Diakonie genannt, weil die Kirche auf ein Defizit reagiert hat. Zum anderen muss man sagen, dass es doch eine ganze Reihe von Personen gab, die unter normalen Bedingungen vielleicht Journalisten oder Juristen oder Soziologen geworden wären und wegen des ideologischen Drucks es doch vorgezogen haben, eine Ausbildung bei der Kirche zu machen, als Theologen oder als Gemeindepädagogen. Und das waren natürlich überwiegend politisch bewegte Menschen, die dann auch wiederum Kirche politisiert haben.
Im revolutionären Herbst genoss die Kirche Vertrauen auf allen Seiten. Ihre Rolle als Moderator beim zentralen runden Tisch, bei der Ausarbeitung von Texten zu einer neuen Verfassung, ihr Appell an die Gewaltfreiheit, all das brachte ihr Achtung ein. Auf den Kirchenbänken zu den Friedensgebeten saßen plötzlich auch SED-Mitglieder, Lehrer, Arbeiter aus den Betrieben, und gewiss waren das nicht alles Stasi-Spitzel. Sie entdeckten für sich Kirche als einen neuen Raum und staunten über eine Kultur des offenen Wortes, die sie selbst gar nicht kannten. Eine protestantische Revolution mache das dennoch nicht gleich, meint Detlef Pollack.
Das ist der Weg der Kirche. Sie haben immer gesagt, ja, wir öffnen unsere Kirchenhäuser, damit die Radikalität auf den Straßen eingedämmt werden kann. Aber selbstverständlich wollen wir die Staatsmacht, die gesellschaftliche Ordnung nicht in Frage stellen. Insofern muss man also unterscheiden zwischen dem Handeln der Massen auf der Straße, und das war entscheidend für das Revolutionsgeschehen, und den Mitteln der Kirche, die darauf ausgerichtet sind, einen Dialog zu ermöglichen und das Gespräch zwischen den unterschiedlichen Gruppen in der Bevölkerung und im Staat zustande zu bringen.
Im Frühjahr 1990 tauchte bei einer Demonstration ein Plakat auf mit dem Spruch: Danke dir, Kirche. Daraus sprach Anerkennung für ihre Rolle in der friedlichen Revolution, aber auch eine Art Verabschiedung. Die vollen Gotteshäuser im revolutionären Herbst hatten die reale Situation der evangelischen Kirche in der DDR überzeichnet. Sie war dank der Entkirchlichungspolitik der SED weit weniger in der Gesellschaft der DDR verankert, als es in jenen Monaten den Anschein haben mochte. Noch zu Beginn des neuen Jahres waren die Erwartungen an die Kirche groß, doch die Wege trennten sich bald. Die Kirche verlor recht schnell wieder an Bedeutung, sogar Misstrauen kam auf, sagt Detlef Pollack. Sie war schließlich die einzige Institution, die die DDR relativ unbeschadet überstand, während ringsum in atemberaubender Geschwindigkeit alles zusammenbrach.
Ich glaube, dass viele Menschen dann die Kirche als eine Art Siegerinstitution wahrgenommen haben, als eine Institution, die vom Westen geschützt wird, und zwar ja schon im Jahre 1990, dass die Vorbehalte gegenüber dem Westen relativ groß gewesen sind. Und auf einmal war sie nicht mehr der Repräsentant der ostdeutschen Interessen, sondern man fragte sich, ob die Kirche wirklich das Volk repräsentieren kann.
In einem historisch entscheidenden Augenblick hatte die evangelische Kirche eine ungemein wichtige Bedeutung.
Ich hoffe, dass das bleibt, dass das Bewusstsein, dass aus christlicher Sicht niemand schweigen kann, ja, der weiß, dass er oder sie in der Lage sein könnte, etwas gegen diese unterdrückerische Situation zu unternehmen. Wenn das ist, was übrig bleibt, dann finde ich, ist das viel.
Danke und tschüss. Kirsten Dippel über das Protestantische im Protest von 1989. Die Orthodoxie hat in Deutschland keine eigenständige Tradition. Orthodoxe Christen sind aus dem Ausland hierher gekommen und haben Gemeinden gegründet, die mit der jeweiligen Nationalkirche verbunden sind. Griechisch-orthodox, russisch-orthodox und so weiter. Eine Ausnahme gibt es aber doch: das deutsch-orthodoxe Dreifaltigkeitskloster Buchhagen im Weserbergland. Gegründet wurde es vor fast 30 Jahren von einem evangelischen Kirchenmusiker mit besonderen spirituellen Bedürfnissen. Er leitet es bis heute. Jan Tengeler hat dieses einzigartige Kloster besucht.
Nachmittagsgottesdienst in der Krypta des Dreifaltigkeitsklosters in Buchhagen. Fünf Männer in schwarzen Gewändern singen verschiedene Lobgesänge, meistens mit deutschen Texten, manchmal auf Griechisch, fast zwei Stunden lang. Zwischendurch wird der Raum, der von ein paar Kerzen nur spärlich beleuchtet ist, mit Weihrauch ausgefüllt. Ein Mönch kommt etwas später. Einer unsichtbaren Choreografie folgend bleibt er vor den verschiedenen Ikonen stehen, küsst sie, kniet nieder, geht zügig zum nächsten heiligen Bild und wiederholt das Ritual. Die Krypta ist, salopp gesagt, der Keller einer Kirche. In Buchhagen fehlt allerdings noch das Gebäude, das man vielleicht für das Wichtigste in einem Kloster halten könnte. Das Baumaterial, das sich auf der Krypta befindet, zeigt an, dass es jederzeit losgehen könnte. Altvater Abt Johannes hat 1990 angefangen, das Kloster aufzubauen. Mit eigenen Händen und nach eigenen Plänen. Geld hat er damals noch als Konzertpianist verdient.
Gesegnet sei das urewige Reich.
Abt Johannes kommt aus einem protestantischen Elternhaus. Als junger Mann studierte er zu Beginn der 70er Jahre evangelische Kirchenmusik bei Ernst Pepping in Berlin. Bis heute spricht er mit Hochachtung von seinem musikalischen Lehrer. Sein spiritueller Durst wurde in der evangelischen Kirche allerdings nicht gestillt. In seiner Freizeit besuchte er die russisch-orthodoxe Kirche und entdeckte das Herzens- bzw. Jesusgebet für sich. Eine in der Orthodoxie weit verbreitete Meditationspraxis.
Es ist sehr einfach und unkompliziert. Und es besteht einfach darin, dass man immer wiederholt, Herr Jesu Christe, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und das wiederholt man 1000 Mal, 2000, 3000 Mal, dass der Mensch sich für die göttliche Gegenwart geistig öffnet, durchlichten lässt von der göttlichen Gegenwart.
Das weltliche Leben konnte er als junger Mann zwar auch genießen,
aber die Hohlheit und die Fälschung des Lebens habe ich nicht mehr ausgehalten. Ich hätte es wie eine Kastration empfunden, und zwar eine geistige Kastration. Deshalb war für mich die Entscheidung ganz wichtig. Ich muss vom Geist her leben und dann alles andere dann im Zweifelsfall loslasse.
Also brach Abt Johannes kurzerhand nach Griechenland auf, um auf dem heiligen Berg Athos Mönch zu werden. Nach einer mehrjährigen Ausbildung schickte ihn sein Lehrer mit dem Auftrag zurück, hier ein deutsch-orthodoxes Kloster zu errichten.
Jedes orthodoxe Kloster hat den Auftrag, die eine heilige apostolische Kirche im orthodoxen Verständnis freilich, mit der jeweiligen Volksseele in eine ideale Harmonie zu bringen und das miteinander zu verbinden. Und das war eigentlich auch immer der Hauptgedanke von Altvater Josef. Er sagte mir immer, also die Orthodoxie und der deutsche Geist, das muss zusammenkommen. Und er als Grieche sagte das.
Auf die Fürbitten deiner
Orthodoxie und der deutsche Geist. Letzterer zeigt sich vor allem in der Sprache. Eine wichtige Aufgabe des Klosters ist es, die Texte der orthodoxen Liturgie aus dem Griechischen ins Deutsche zu übertragen. Nicht unbedingt in eine zeitgemäße Sprache, wie einer der Mönche von Buchhagen, Vater Lazarus, erklärt.
Um sowas übersetzen zu können, muss man die gesamte deutsche Literatur im Ärmel haben, im Hinterkopf haben. Man muss von den Merseburger Zaubersprüchen über den Heliand, über Rotfried von Weißenburg, die ganze althochdeutsche Literatur muss man kennen, dann das Nibelungenlied, Meister Eckhart, diese wunderbaren mystischen Schriften und bis hin zu der Hochblüte der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert, 18. 19. Jahrhundert. Es sollte nicht so eine alltägliche, flache Zeitungssprache sein, sondern das sollte all das anklingen, was in den letzten 1200 Jahren hier auch an Literatur entstanden ist.
Und das ist nicht gerade wenig. Dementsprechend oft begeben sich die Mönche in ihre Zimmer, um zu studieren und zu lesen. Dabei scheuen sie weder den Rückgriff auf scheinbar längst Vergangenes, noch die Auseinandersetzung mit den großen Namen deutscher Geistesgeschichte. Sie haben ihren eigenen Begriff von Geist, der mit dem der Aufklärung nichts zu tun hat.
Das ist natürlich auch eine Fundamentalkritik, die ich anbringen würde gegenüber der abendländischen Zivilisation, dass der Geist eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Den gibt's ja gar nicht mehr. Der Mensch ist nach oben hin kastriert.
Nach oben hin kastriert bedeutet zu Gott hin abgeschnitten. Der Begriff Geist setzt in der Orthodoxie eine lebendige Kommunikation mit einem erfahrbaren Gott von Du zu Du voraus. Mit Vernunft ist dieser Vorgang nicht zu greifen. Auch nicht mit den intellektuellen Finessen moderner Theologie. Dabei hat auch die Orthodoxie eine Theologie. Es gibt Dispute und intellektuelle Auseinandersetzungen. Die sind allerdings weder kanonisch geordnet noch hierarchisch gegliedert. Stattdessen sind sie Teil der heiligen Überlieferung. Und die bezeichnet Abt Johannes als Riesending. Die Gesamtheit all dessen, was Orthodoxie ausmacht. Als Außenstehender ist das nicht zu begreifen.
Es gibt sogar die geschriebene und die ungeschriebene und die unschreibbare Überlieferung. Also erst indem du das gottmenschliche Mysterium wahrhaft lebst, mit allem, was dazugehört, verstehst du, was heilige Überlieferung heißt. Aber das bedeutet, heilige Überlieferung kann auch nicht, wie der Zauberer das Kaninchen aus dem Hut holt, kann auch nicht irgendwo einfach neu erfunden werden. Sondern heilige Überlieferung, es ist auch eine Genealogie, eine Art geistiger Genealogie, die immer weitergeführt wird.
Selig wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, dessen Hoffnung begründet ist in seinem Herren und Gott.
Die Dinge zwischen Mensch und Gott verändern sich eigentlich nicht. Das ist eben auch einer der Unterschiede. Also im Westen versucht man natürlich immer, da den Anschluss an die Zeit zu gewinnen. Die Orthodoxie hat sich da nie drum geschert. Und ehrlich gesagt, wir scheren uns da auch wenig drum. Ob die Politik nun gerade links oder rechts flitzt, ist uns ziemlich wurscht. Insofern ist natürlich so ein orthodoxes Kloster auch so ein maximaler Gegenpol gegen die Welt und gegen den Zeitgeist. Weil das ewige Mysterium Gottes eben immer so ein bisschen außerweltlich ist. Also nicht ein bisschen, sondern entschieden außerweltlich.
Das Außerweltliche hat in Buchhagen einen wehrhaft herben Charme. Von der Hauptstraße führt ein kleiner Wanderweg zu dem malerisch am Hang gelegenen Kloster. Das Grundstück ist umzäunt, am Eingang hängt ein Schild, auf dem in altdeutschen Lettern steht: Vorsicht, betreten auf eigene Gefahr. Das Kloster selbst wird von einer Mauer geschützt, ein großer Brunnen steht vor dem in altrosa gehaltenen Haupthaus. Ein Dutzend Mönche und mehrere Gäste finden hier Platz. Die Einrichtung ist sauber und schlicht. Viele alte Möbel erwecken den Eindruck einer altertümlichen Ritterburg. Direkt neben dem Eingang ist der kleine Hofladen untergebracht, in dem man unter anderem selbstgemachte Liköre kaufen kann. Mit den Erträgen aus dem eigenen Garten wird ein Teil der Unkosten gedeckt, ein weiterer Teil kommt aus Spenden. Die Mönche leben so autark wie möglich, Arbeiten am Haus werden selbst erledigt. Gerade hängen die Mönche ein Netz über die Trauben, die an der Südseite des Hauses ranken, um sie vor den Vögeln zu schützen. Größere Projekte, wie der Bau der Kirche, müssen warten, bis wieder etwas mehr Geld in der Kasse ist. Abt Johannes nimmt das gelassen.
Das ist der Vorteil der Armut. Wenn man kein Geld hat, um weiterzubauen, arbeitet man inhaltlich.
Herr, gedenke meiner, wenn du kommst in dein Reich.
Müßiggang gibt es im Leben der Mönche nicht. Die Brüder und Väter gehen vor Mitternacht selten ins Bett, um nach wenigen Stunden Schlaf schon wieder die erste Messe zu feiern. Der Tag ist klar strukturiert, im Zentrum stehen die Gottesdienste und die werden größtenteils gesungen. Auch das ist eine Besonderheit in Buchhagen, denn zur Begründung einer deutschen Orthodoxie gehört auch ein eigener Gesangsstil, der als deutscher Choral bezeichnet wird. Mehrere CDs haben die Väter schon aufgenommen, ein Lehrbuch über die anspruchsvolle Gesangstechnik gibt es auch.
Einen nach oben kastrierten Menschengeist hat der Abt als Zeitgeist ausgemacht. Jan Tengeler besuchte das deutsch-orthodoxe Dreifaltigkeitskloster in Buchhagen. Mehr zum deutsch-orthodoxen Choral finden Sie in unserer Audiothek in einer Dezember-Ausgabe der Sendung Musikszene. Das war Tag für Tag für heute. Morgen geht's musikalisch weiter. Dann spricht der Kabarettist Konrad Beikircher mit mir über Ludwigs Glauben und Beethovens Religion. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.